Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Die SRG soll keine höheren Gebühren für Radio und Fernsehen erhalten. Reaktionen zum Entscheid der Regierung. Erneut Ungereimtheiten im Bundesrat. Es geht um Gerüchte um eine militärische Geiselbefreiung in Libyen. Dann Lehren aus der Bankenkrise. Das große Dreiegespräch zu deren Aufarbeitung in unserem Schwerpunkt. Der Internationale Währungsfonds lobt Spaniens Sparbemühungen. Was ist an den Gerüchten zur schlechten Finanzlage dran? José Saramago ist tot. Der portugiesische Literaturnobelpreisträger starb im Alter von 87. Und später dann der Popstar unter den Islamwissenschaftlern zu den Misstönen zwischen den Religionen. Tariq Ramadan im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatze. Jetzt hat dabei Susanne Schmucke erst die Nachrichten des Tages.
Der Bundesrat lehnt eine Erhöhung der Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen ab. Er anerkennt zwar, dass die SRG mehr Geld braucht, dieses solle aber vor allem durch Sparmaßnahmen und mehr Werbung beschafft werden. So darf die SRG ihre tägliche Werbezeit von 8% auf 15% erhöhen und Sendungen außerhalb der Hauptsendezeit dürfen neu alle 30 Minuten durch Werbung unterbrochen werden. Die SRG hat für die kommenden 4 Jahre einen zusätzlichen Finanzbedarf von rund 170 Millionen Franken pro Jahr geltend gemacht. Davon anerkennt der Bundesrat jedoch nur knapp 135 Millionen. Mit den Schlussabstimmungen zu 31 Vorlagen haben die eidgenössischen Räte die Sommersession beendet. Angenommen haben National- und Ständerat unter anderem den Bundesbeschluss zur SVP-Ausschaffungsinitiative. Sie empfehlen der Stimmbevölkerung, die Initiative abzulehnen. Neu geregelt wurde die Sicherheit im öffentlichen Verkehr. Es gibt keine private Bahnpolizei. Angenommen wurden ferner Änderungen im Ausländergesetz. Wer seinen Hochschulabschluss in der Schweiz macht, soll es leichter haben auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Das Parlament befand schließlich über 10 Doppelbesteuerungsabkommen, in denen die Amtshilfe in Steuerfragen ausgeweitet wird. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich rechnet für das laufende Jahr mit einem Wachstum von 1,8%. Gestützt werde die Wirtschaft vom privaten Konsum und dem Außenhandel. Die Erholung wirke sich auch positiv auf den Arbeitsmarkt aus. Für das kommende Jahr rechnet die KOF mit einem abgeschwächten Wachstum von 1,6%. Bisher hatten die Ökonomen ein Plus von 2,2% erwartet. Die Arbeitslosenquote dürfte dann auf 3,3% sinken. Die Staatssekretäre der Schweiz und Libyens haben in Madrid mit Gesprächen zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen begonnen. Ein vereinbarter Aktionsplan soll umgesetzt werden mit einem internationalen Schiedsgericht, das die Umstände der Verhaftung von Hannibal Gaddafi in Genf untersucht. Zudem geht es um die Frage einer Entschädigung für Libyen. Diese wird fällig, falls die Schweiz nicht herausfindet, wer die Polizeifotos von Hannibal Gaddafi an die Medien weitergab. Der Direktor des Internationalen Währungsfonds, Dominik Strauss-Kahn, lobt das Krisenmanagement Spaniens. Er habe großes Vertrauen in die spanische Wirtschaft, sagte Strauss-Kahn nach einem Treffen mit dem spanischen Ministerpräsidenten Zapatero in Madrid. Die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Krise seien sehr wirkungsvoll. Besonders wichtig sei die Arbeitsmarktreform, die es für Arbeitgeber einfacher machen soll, Angestellte zu entlassen. Wegen des strengen Kündigungsschutzes zögern viele spanische Unternehmen, Leute überhaupt anzustellen. Bei den blutigen Unruhen in Kirgisistan sind möglicherweise bis zu 2000 Menschen ums Leben gekommen. Das sagte die Präsidentin der Übergangsregierung, Rosa Otumbajewa, bei einem Besuch in der Krisenregion. Bisher hatten die kirgisischen Behörden von rund 200 Getöteten gesprochen. Auch die UNO hat ihre Schätzungen über die Zahl der Vertriebenen nach oben korrigiert. Rund 1 Million Menschen seien von dem Konflikt zwischen Usbeken und Kirgisen betroffen, erklärte die Weltgesundheitsorganisation in Genf. Der portugiesische Schriftsteller und Nobelpreisträger José Saramago ist tot. Saramago starb im Alter von 87 Jahren an seinem Wohnort auf der spanischen Kanareninsel Lanzarote. International bekannt wurde Saramago Anfang der 80er Jahre mit den Romanen Hoffnung im Alentejo und das Memorial. Zu seinen größten Erfolgen gehört auch die Stadt der Blinden. 1998 erhielt José Saramago den Literaturnobelpreis. Das Kreisgericht St. Gallen hat 6 Fußballfans freigesprochen, die sogenannte Pyros ins Stadion schmuggeln wollten. Feuerwerkskörper und Fackeln nur bei sich zu haben, sei nicht strafbar, befanden die Richter. Erst das Abbrennen im Stadion verstoße gegen das Gesetz. Vor dem Spiel St. Gallen-Basel letzten März hatten die 6 Basler Fans die Pyros in ihren Unterhosen ins Stadion in St. Gallen schmuggeln wollen. An der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika hat es am Nachmittag ein überraschendes Resultat gegeben. Deutschland verlor gegen Serbien 0:1. Im zweiten Spiel, das vor wenigen Minuten zu Ende ging, trennten sich Slowenien und die USA 2:2 unentschieden. Am Abend treffen England und Algerien aufeinander. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.447 Punkten, ein Minus von 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.456 Punkten, ein Plus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 37,25 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 11,02. Das Wetter. Am Abend wird es heute überall trocken. Morgen fängt es im Norden erneut an zu regnen. Tagsüber bleibt es dann meist bewölkt und zeitweise nass bei 15 Grad. Im Süden ist es am Vormittag sonnig, am Nachmittag gibt es Regenschauer bei 22 Grad. Am Sonntag bleibt es im Norden trüb und oft nass bei noch 12 Grad. Schnee fällt ab 1400 Metern. Im Süden regnet es ebenfalls zeitweise bei 19 Grad.
Der Bundesrat will keine höheren Gebühren für Radio und Fernsehen der SRG. Dazu Reaktionen. Als ob es nie Kritik gegeben hätte, das Chaos im Bundesrat geht weiter, im Fall von Libyen. Die UBS-Krise aufarbeiten, ja, aber mit welchem Fokus? Thomas Held und Rees Strehle im Gespräch. Nach diesem Schwerpunkt dann Kampf den Gerüchten. Spanien versucht, das Vertrauen in die Wirtschaft zurückzugewinnen. Zum Tod von José Saramago, eine kleine Erinnerung an den großen Literaten. Und im Dossier der bekannte Islamwissenschaftler Tariq Ramadan.
Dans toutes les religions, vous avez des esprits dogmatiques et ceux-ci sont des alliés objectifs de la guerre des religions.
Die religiösen Dogmatiker sind verantwortlich für die Religionskonflikte. Mehr von ihm nach 6:30 hier im Echo der Zeit. Eine Sendung, für die es auch ein Podcast-Abonnement gibt, deres.ch. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG, zu der auch Schweizer Radio DRS gehört, braucht mehr Geld in den nächsten Jahren. Darin sind sich Bundesrat und die SRG einig. Doch dieser zusätzliche Finanzbedarf soll also nicht über eine Gebührenerhöhung gedeckt werden, hat der Bundesrat nun entschieden. Stattdessen soll die SRG sparen und im Gegenzug mehr Möglichkeiten für Werbung erhalten. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
Bundesrat und Medienminister Moritz Leuenberger sieht keinen Grund, die Gebühren zu erhöhen. Und dies, obwohl die SRG jährlich ein Defizit schreibt in zweistelliger Millionenhöhe.
Wenn es notwendig wäre, dafür die Gebühren zu erhöhen, dann hätte ich das auch beantragt. Aber wir haben jetzt die Rechnung gemacht, haben uns gesagt, auch die SRG muss halt ein bisschen sparen, wie andere Medienunternehmen das auch tun. Und von daher kommen wir zum Resultat, dass es nicht notwendig ist.
Die SRG hat heute ein Budget von 1,5 Milliarden Franken. Da ortet der Bundesrat ein Sparpotenzial von 58 Millionen. Auf diese Zahl sei der Bundesrat gekommen, weil die SRG selber Sparmöglichkeiten in dieser Größenordnung sehe, sagte Moritz Leuenberger vor den Medien. Wo aber kann die SRG sparen? Generaldirektor Armin Walpen.
Wenn es um Programme ginge, dann müsste auch noch der Bundesrat seinen Segen dazu geben, wenn wir ganze Programme, also ganze Angebote herausnehmen. Aber warten wir einmal ab, wir werden das jetzt analysieren und wir werden dann die Entscheide auch frühzeitig bekannt geben.
Sparmaßnahmen alleine aber reichen nicht, um die SRG zu sanieren. Notwendig sind auch zusätzliche Einnahmen. Diese benötigten Einnahmen in der Höhe von knapp 70 Millionen Franken will der Bundesrat bei Haushalten und Gewerbetreibenden holen, die ein Radio haben, aber keine Gebühren bezahlen. Bundesrat Moritz Leuenberger spricht beispielsweise von Gewerbetreibenden, die von ihrem nicht angemeldeten Radio im Geschäft sogar profitieren.
Es gibt Gewerbetreibenden, die machen sogar ein ganz gutes Geschäft. Ich weiß von Leuten, die gehen zum Coiffeur extra dann, wenn das Rendezvous am Mittag kommt. Und der Coiffeur schneidet da manchmal Haare, die man gar nicht schneiden müsste, nur weil er ein Radio im Geschäft hat. Und von daher ist es nichts als recht, dass auch er Gebühren bezahlt.
Der Gewerbeverband hat bereits Opposition angemeldet, dass die kleinen und mittleren Unternehmen nun helfen sollen, die SRG zu sanieren. Der Gewerbeverband will generell, dass die KMUs künftig keine Gebühren mehr bezahlen müssen, eine Forderung, die allerdings chancenlos sein dürfte. Weiter denkt der Bundesrat auch über zusätzliche Werbeeinnahmen nach. So soll die SRG die Möglichkeit haben, auch auf ihren Internetseiten Werbungen zu schalten, sagt Medienminister Leuenberger.
Langfristig muss die Online-Werbung kommen für die SRG, weil die SRG muss sich auf allen kommunikativen Kanälen bewegen können. Das heißt eben auch im Internet. Und strategisch ist es sehr, sehr wichtig, dass die SRG hier präsent sein kann.
Eine Aussage, an der die Verleger keine Freude haben. Eine SRG, welche sich im Internet mit Werbung positionieren könnte, würde die Verlage zu stark konkurrenzieren, argumentiert Urs Meier, Geschäftsführer vom Verlegerverband.
Die Werbung ist eine der Haupteinnahmequellen auf diesen Online-Portalen. Und wenn jetzt die SRG mit staatlichen Geldern eine Plattform schafft und dann noch den Privaten die Werbung wegnimmt, dann kann das nicht akzeptiert werden.
Beim Geschäft im Internet und bei den Gebühren für Gewerbetreibende existiert Konfliktpotenzial. Freuen dürfen sich dagegen die Konsumentinnen und Konsumenten. Ihre Rechnung wird nicht teurer.
Bereits brodelt wieder die Gerüchteküche rund um den Bundesrat. Und nach der UBS-Affäre geht es dieses Mal um die Libyen-Affäre. Danach sollen einzelne Bundesräte der Armee den Auftrag erteilt haben, eine militärische Befreiung der Schweizer Geiseln in Libyen zu prüfen. Brisant dabei, der damalige Bundespräsident Hans-Rudolf Merz soll darüber nicht informiert gewesen sein. Der Gesamtbundesrat soll erst im letzten März über die Vorbereitungen der Militäraktion informiert worden sein. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Vor 3 Wochen nur haben die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte in einem aufsehenerregenden Bericht zur UBS-Affäre festgestellt, dass im Bundesrat die einfachsten Regeln der Zusammenarbeit nicht funktionieren. Das Gremium sei von gegenseitigem Misstrauen geprägt, wichtigste Informationen seien bewusst nicht ausgetauscht worden. Der Bundesrat hat daraufhin beschwichtigt und versprochen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Doch das kritisierte Verhalten geht im gleichen Stil weiter. Heute wurde vom Westschweizer Radio folgende brisante Geschichte verbreitet. Vor der Reise von Hans-Rudolf Merz nach Libyen, wo er die Schweizer Geisel Max Göldi in Verhandlungen erfolglos freizukriegen versuchte, soll die Schweiz 2-mal einen konkreten Militäreinsatz geprüft haben. Hans-Rudolf Merz soll davon aber rein gar nichts gewusst haben. Diese brisante Geschichte ist auch FDP-Ständerat Peter Briner zu Ohren gekommen. Er untersucht für die Geschäftsprüfungskommission die Ereignisse rund um die Libyen-Affäre. Peter Briner.
Ich weiß, dass es in dieser Angelegenheit Gerüchte gibt und ich werde diese Sache im Rahmen unserer Abklärungen, die wir ja seit einem halben Jahr schon am Treffen sind, werde ich diesen Gerüchten nachgehen.
Woher die Gerüchte kommen könnten, will Peter Briner nicht wissen.
Nein, da habe ich keine Ahnung. Und bleiben wir dabei, es ist vorderhand ein Gerücht.
Ein Gerücht vielleicht, das aber von oberster Stelle nicht dementiert wird. Bundesratssprecher André Simonazzi sagte heute an der Bundesmedienkonferenz nur:
Je ne commenterai absolument pas les bruits ou les reportages qui ont été aujourd'hui déjà produits.
Nach Recherchen von Schweizer Radio DRS ist der Gesamtbundesrat aber tatsächlich erst im März dieses Jahres über die Prüfung einer möglichen Militäraktion informiert worden. Monate nach den Vorbereitungshandlungen also. Beim Treffen der 7 Bundesräte vor 3 Monaten etwa haben das EDA und das VBS informiert. Die Geschäftsprüfungskommission steht nun nicht nur vor der Frage, warum Hans-Rudolf Merz im Alleingang nach Libyen reiste. Neu muss die GPK auch untersuchen, ob der damalige Bundespräsident im Unwissen über allfällige Befreiungspläne nach Libyen gereist ist. Ob also auch Außenministerin Micheline Calmiere dem Bundesrat eventuell relevante Fakten zur Libyen-Krise vorenthalten hat. Derzeit ist beides nur ein Gerücht, das möglicherweise nur zur Entlastung aus dem Umfeld des Finanzdepartements in Umlauf gesetzt worden ist. Hans-Rudolf Merz muss nächste Woche nämlich, wie Geschäftsprüfer Peter Briner bestätigt, vor der GPK zur Libyen-Krise aussagen. Fest steht hingegen schon heute, der Bundesrat gibt erneut, was den Informationsfluss und die Zusammenarbeit anbelangt, ein schlechtes Bild ab, gerade am Tag, an dem in Madrid die Schweiz mit Libyen zur Umsetzung der Befreiungsvereinbarung zusammengekommen ist. Die Indiskretionen helfen bestimmt nicht, das bereits angeschlagene Vertrauen in die Regierung zu festigen.
Das war eine spektakuläre Session in Bern. Eine Session, die nach schwierigem Verhandeln und Taktieren einen Beschluss zum UBS-Staatsvertrag zustande brachte. Ein Ja. Eine Session, die aber gleichzeitig Nein sagte zu einer PUC, also keine weitere parlamentarische Untersuchung der Abläufe oder Machenschaften im Zusammenhang mit der UBS-Krise. Wenn es schon keine PUC gäbe, dann doch wenigstens eine gründliche Untersuchung durch ein anderes Gremium, schreibt Rees Strehle, Chefredaktor des Tagesanzeigers. Einverstanden, sagt Thomas Held, Direktor des wirtschaftsnahen Think Tank Avenir Suisse. Es müsse einen Blick zurückgeben. Aber keine Kommission, sondern öffentliche Hearings. Kasper Selg sprach heute mit beiden über das Thema UBS-Krise aufarbeiten.
Herr Held, zuerst ganz kurz skizziert, was soll eigentlich untersucht werden?
Ich glaube, es soll eine umfassende Sache sein, die die Krise, die Finanzkrise als solche betrifft, in der ja nachher die Schweiz und die UBS nur ein Teil sind. Aber ohne die Finanzkrise kann man das nicht erklären. Und ich glaube, dass diese Krise einen Einschnitt darstellt, nicht im Sinne, dass die Welt nicht weitergeht, aber einen Einschnitt darstellt, gerade in der Schweiz, und dass eben viele Leute nicht wirklich verstehen, was geschehen ist.
Aber dann wäre der Fokus Ihrer Untersuchung eigentlich die Finanzkrise und ein Nebenaspekt davon wäre, was die UBS gemacht hat und die Regierung im Gefolge davon?
Ja, das Untergehen oder das Fastuntergehen der großen Bank UBS in der Finanzkrise, das wäre jetzt sozusagen der Fokus, aber dafür braucht es natürlich auch einen größeren Blick auf die Wurzeln der Krise.
Herr Strehle, reicht Ihnen das?
Nein, ich denke, dass der ganze geschichtliche Zusammenhang, vor allem was das Bankgeheimnis betrifft, sicher Gegenstand der Untersuchung sein müsste. Denn was ja auffällt in diesem Verhalten jetzt der UBS bezüglich USA, war ja, dass die Beteiligten sind ein bisschen weitergegangen als andere, aber faktisch haben fast alle Privatbanken auch Ähnliches gemacht, dass sie überzeugt waren, nach schweizerischem Recht eigentlich rechtmäßig zu handeln, nach US-amerikanischem Recht nicht. Aber ich denke, das ist Teil der Schweizer Geschichte und das müsste aufgearbeitet werden.
Für Sie ist der zentrale Punkt das Bankgeheimnis, das man noch einmal anschauen müsste. Was ist da passiert? Für Herrn Held ist der zentrale Punkt
die systemischen Risiken, wenn man so will, oder die sich jetzt gezeigt haben.
Aber hat Herr Strehle nicht recht, dass letztlich das Ganze, was sich hier abgespielt hat, ja eine Abwicklung des Bankgeheimnisses ist und dass man deswegen dieses ganze Konstrukt noch einmal anschauen müsste?
Ja, es sind beide Sachen, es sind zwei Sachen zusammengekommen. Das macht ja den historische Dimension der Krise aus, nicht? Es ist diese USA-Geschichte mit der UBS und gleichzeitig auf dem Hintergrund des ökonomischen nahezu Untergangs großer Banken und auch der UBS.
Herr Strehle, interessiert Sie eine Untersuchung zur Finanzkrise als Hintergrund der UBS-Affäre oder ist das eine Riesenwolke, in der dann alles wieder verschwinden wird?
Würde mich auch interessieren, steht für mich jetzt nicht in diesem Zusammenhang der historischen Aufarbeitung. Ich denke, die Frage der systemischen Risiken, die stellt sich auch, die wird aber auch in der ganzen Problematik jetzt too big to fail, ganzen Eigenkapitalvorschriften, die wird noch Thema sein. Da habe ich auch keine Angst, dass auch Lösungsvorschläge gefunden werden müssen, auch vom Parlament. Aber ich denke, die Historikerfrage, das ist schon das Bankgeheimnis.
Was, Herr Held, könnte denn überhaupt das Ziel sein? Sie nennen jetzt beide zwei sehr, sehr, ich möchte sagen, riesige Themenbereiche, die angeschaut werden müssen. Was müsste denn eigentlich das Ziel sein, wenn man noch einmal zurückblickt?
Das Ziel in meinen Augen ist eigentlich eine Katharsis, wenn man das so auf den Punkt bringen will. Das heißt, eine Auf- und Verarbeitung von großen Vorgängen, die geschehen sind im Rahmen dieser Krise. Ein total solides, erfolgreiches Institut plötzlich am Rande des Zusammenbruchs. Das hat die breite Bevölkerung nicht begriffen. Übrigens viele andere Leute auch nicht. Und das gilt es zu untersuchen und eben ohne, dass man fokussiert auf Bösewichte oder auf irgendwie einzelne Missetaten, sondern dass man schon Versagen zeigt, selbstverständlich, aber auch zeigt, wie das Ganze entstanden ist.
Aber mit welchem Ziel? Was passiert, wenn wir das wissen?
Mit dem Ziel eines Verständnisses, das eben nachher nicht dazu führt, dass man weiterhin Hexenjagden betreibt und vor allem falsche Lösungen vorschlägt. Diese Boni-Geschichte ist nur ganz am Rande, wenn überhaupt, oder mit den kritischen Ereignissen verknüpft. Und umgekehrt ist es so, ich höre Sie oder Herr Strehle, ich finde das gut, wenn Sie diese Einschätzung haben, dass etwas geschehen wird, oder in Bezug auf die Systemrisiken. Ich bin selbst noch nicht so sicher. Wir sind der Ansicht, dass das der zentrale Punkt ist, der gelöst werden muss.
Herr Strehle, Sie wollen die Vergangenheit untersucht haben, speziell unter dem Gesichtspunkt Bankgeheimnis. Also Sie sehen dort das systemische Problem, wenn man so will. Was wäre für Sie das Ziel? Was hat man erreicht, wenn man das untersucht?
Ich glaube, wenn man Bergier ansieht, diese Arbeit, darf man nicht unterschätzen, letztlich, dass das Ergebnis wichtig war, nicht? Weil das ganze Selbstverständnis der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, die ganze Frage der Flüchtlingspolitik und so weiter, immerhin so aufgearbeitet hat, dass es Eingang in die Schulbücher auf eine andere Form jetzt gefunden hat. Und mich interessiert jetzt speziell, vor allem im Zusammenhang mit diesem Staatsvertrag, war ja, dass innerhalb weniger Monaten das Bankgeheimnis zumindest in diesem Teil, wo es Steuerhinterziehung geschützt hat, preisgegeben wurde. Und das, denke ich, ist die spezifisch schweizerische Geschichte. Aufarbeitung, alles andere, systemische Risiken, das gibt es überall, da müssen wir Lösungen finden. Boni-Frage gibt es überall, aber spezifisch schweizerisch, dass eine ganze Nation diese Form des Bankgeheimnisses, Steuerhinterziehung als Teil des Geschäftsmodells, als Wachstumsmotor, als Teil des nationalen Selbstbewusstseins genommen hat, das, denke ich, ist schweizerische Eigenart.
Georg Kreis hat sich auch zu diesem Thema geäußert. Er war in einer Kommission, die das Verhältnis der Schweiz zu Südafrika aufgearbeitet hat. Er war in der Bergier-Kommission. Und er zweifelt, ob das alles etwas bringt, wenn man nicht mit großen Mitteln und ganz, ganz exakter Definition der Ziele operiert. Frage an Sie, Herr Held, wenn man die ganze Finanzkrise analysieren will, wie würde man das tun? Sie schlagen ein Hearing vor.
Es ist ja nicht so, dass man bei Null beginnt. Es gibt ja solche Inquiry Commissions, etwa zum Beispiel in den USA. Ich schlage vor, das ist vielleicht der größte Unterschied, oder es geht nicht um eine Kommission, die akademisch produziert, und ich meine, natürlich sind das interessante und gute Werke aus der Bergier-Kommission, sondern der Aspekt ist wirklich das Hearing, die Erklärung, oder? Dessen, was geschieht, und jemandem, der Fragen stellt. Und das Vorbild, oder, für diese Idee ist diese Pecora-Kommission in den USA in den 30er Jahren nach der großen Depression, als ein Journalist von Beruf ursprünglich und auch gleichzeitig Buchhalter, also extrem gute Voraussetzungen, diese Hearings durchgeführt hat und dann eben alle die Beteiligten, die Bankers, die Ökonomen dort ausgesagt haben. Und das hat wesentlich beigetragen über eine lange Zeit, dass die Leute begriffen haben, was hier geschehen ist.
Sie tendieren zu einer Kommission, Rehstrehle.
Ich tendiere zu einer Kommission. Ich habe auch gewisses Verständnis für die Befürchtungen von Professor Kreis, vor allem weil seine eigene Arbeit im Rahmen dieser Südafrika-Expertenkommission tatsächlich ohne Ergebnis blieb, ohne nachhaltige Wirkung. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Schweiz wohl hier auch Sammelklagen befürchteten, wenn sie wirklich tatsächlich diese Rolle offengelegt hat. Bergier ist für mich ein Vorbild. Und wenn Südafrika, dann denke ich, diese ist natürlich noch ein größeres, ganze geschichtlicher Koloss, diese Aufarbeitung in Südafrika selber, die doch einige in Bewegung gebracht.
Die kommt dem, was ich gesagt habe, schon relativ neu. Also dieser Aspekt sozusagen des Hearings, der öffentlichen Anhörung, war das Zentrale.
Ein Argument, Schlussfrage, das immer wieder gebracht wird, ist, wir müssen Vertrauen wiederherstellen. Sowohl in den politischen Prozess als auch in das ganze Bankenwesen, in den Finanzplatz, in dem wir hier Klarheit schaffen. Ist das möglich? Gibt es ein Hearing, das das schafft?
Ich glaube schon, weil dann plötzlich bestimmte Handlungen nicht mehr irgendwie als Machination erscheinen, sondern eine gewisse Logik haben. Man kann etwas erklären. Auch einen falschen Entscheid kann man erklären, wieso man den getroffen hat. Ich glaube, diese Idee solcher Hearings, einer geeigneten Aufarbeitung außerhalb des Juristischen, ganz zentral, es geht nicht um Verfolgungen, sondern um Erklärung, dass das ein geeigneter Weg wäre, Vertrauen wiederherzustellen.
Aber wenn es wirklich offen ist, kann es natürlich juristische Folgen haben.
Es gibt ja bekanntlich Regeln, dass man sich nicht selbst inkriminieren muss. Und dieses Hearing wäre nicht eine juristische Institution, sondern eine moralische. Deswegen ist es natürlich ganz schwierig, wer so etwas leiten würde. Aber es wäre eine moralische Institution ohne jede Ironie. Das heißt, es gäbe eine moralische Verpflichtung, dort sich zu erklären.
Ich denke, Vertrauen hat zu tun mit der Unabhängigkeit auch des Kopfes, dieser Persönlichkeit an der Spitze dieser Kommission. Für mich wäre das wie wichtig, nicht unbedingt, wie Herr Held vorgeschlagen hat, ein Altpolitiker, weil die Altpolitiker ja häufig Teil waren dieser Verstrickung. Aber ein Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, denke ich, das wäre die Lösung.
Einverstanden.
Das waren Ries Strehle, Chefredaktor des Tagesanzeigers, und Thomas Held, Direktor von Avenir Suisse. Kasper Selk hat die Fragen gestellt. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit José Saramago und Tariq Ramadan. Zuerst aber Spanien. Das Land dementiert auf alle Seiten Gerüchte, es brauche demnächst eine Finanzspritze für seine wankenden Banken. Deshalb war Madrid ja auch dafür, diese sogenannten Stresstests in der EU zu veröffentlichen, die zeigen, wie gut die Banken eine Krise bewältigen könnten. Denn jetzt heißt es vor allem, Vertrauen zurückgewinnen. Doch heute ist auch der Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, in Madrid zu Besuch. Und das nährt natürlich wiederum die Gerüchte. Ich fragte Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind, was genau tut Dominique Strauss-Kahn in Spanien?
Strauss-Kahn wollte sich direkt informieren über die spanischen Bemühungen, den Staatshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bekommen und die aktuelle Währungskrise zu meistern. Das hat er auch getan. Er hat inzwischen seine Eindrücke schon auf einer Pressekonferenz wiedergegeben, wo er gesagt hat, er sei sehr beeindruckt und sehr zuversichtlich für die mittel- und langfristigen Perspektiven der spanischen Wirtschaft, immer unter der Voraussetzung, dass die vielen guten Vorsätze auch jetzt zügig umgesetzt würden.
Zuversicht vom IWF, auch der spanische Premier Zapatero wird ja nicht müde zu betonen, sein Land sei stark und liquide. Ist es das?
Das ist es nach Meinung nicht nur des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Kommission. Spanien ist immer noch unterdurchschnittlich verschuldet, gemessen an seinem Bruttoinlandprodukt. Aber es hat natürlich in den letzten 15 oder 18 Monaten eine dramatische Steigerung seiner Staatsschuld zu verzeichnen, das eben zu dieser Sorge Anlass gibt, zumal die Volkswirtschaft im Keller ist, weil sie sehr einseitig strukturiert ist und mit Klumpenrisiken behaftet ist, die Hoffnung sehr dämpfen, dass man aus diesem Loch in nützlicher Frist wieder rauskommt. Das ist der große Zweifel.
Bei allem Beschwichtigen Spaniens Finanzsystem gilt als unsicher. Wo liegen denn die Probleme?
Das Hauptproblem liegt darin, dass Spaniens Aufschwung in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts hauptsächlich im Bau- und Immobiliensektor erzielt wurde und dass sich damit eben die Hypothekenrisiken als Klumpenrisiko herausstellen, vor allem bei den Regionalbanken und Sparkassen, die dieses Geschäft betreiben, wie bei uns auch. Und man eben dann doch sehr genau unterscheiden muss, wenn man vom spanischen Finanzsystem spricht, zwischen diesen Spar- und Leihkassen, die enorm gefährdet sind durch ihre Klumpenrisiken und die in einem Sanierungs- und Fusionsprozess stecken, der sich erfolgreich anlässt, darf man doch auch sagen, und den großen Geschäftsbanken, die in diesem Geschäft praktisch nicht präsent sind und schon seit Jahren einer sehr strengen Finanzmarktaufsicht unterstellt sind und eigentlich im internationalen Vergleich eher vorbildlich dastehen.
Dominique Strauss-Kahn vom Währungsfonds hat die Bemühungen gelobt, haben Sie gesagt, und das betrifft neben dem Sparprogramm auch die Reform des Arbeitsmarktes, die für die Gesundung der spanischen Wirtschaft zentral sei. Worum geht's da?
Da geht es vor allem darum, dass das geltende Arbeitsrecht in Spanien ein Hindernis ist für die Beschäftigungspolitik, in dem Spanien eigentlich den straffsten Kündigungsschutz ganz Europas immer noch hat. Man muss sich vorstellen, jemand Festangestellter in einer spanischen Firma hat das Anrecht, pro gearbeitetem Jahr auf 45 Arbeitstage Entschädigung, also faktisch auf 2 Monatsgehälter pro gearbeitetem Jahr. Das hat in den letzten Jahren immer mehr dazu geführt, dass spanische Firmen die Leute nicht mehr fest, sondern nur noch temporär anstellen. Das bedeutet, dass diese Leute zu schlechten Bedingungen oft nicht einmal in die Arbeitslosenkasse einbezahlen oder dann tiefe Beiträge. Und nach spanischem Recht der Staat dazu verpflichtet ist, das immer größere Defizit dieser Arbeitslosenkasse aus seinem Haushalt zu bezahlen. Und das ist ein Milliardenposten. Wenn man also da rauskommen will, muss man das Kündigungsrecht lockern. Und das ist der zentrale Punkt an dieser Reform, die nächsten Dienstag ins Parlament kommt. Und Strauss-Kahn hat heute gesagt, das A und O für die nähere wirtschaftliche Zukunft Spanien ist, dass das jetzt wirklich umgesetzt werden kann.
Und Ministerpräsident Zapatero hat das jetzt im Eilzugstempo auch eingeleitet. Aber es scheint, als habe diese Arbeitsmarktreform eigentlich nur Feinde. Hat die überhaupt eine Chance nächsten Dienstag?
Von ihrem Charakter her ist sie natürlich unheimlich unpopulär, weil es Privilegien betrifft, die da überhaupt noch Arbeit haben und die dann erst noch eine festangestellte Arbeit haben, doch auf einiges verzichten müssten. Da will sich niemand allzu sehr engagieren, das ist offensichtlich. Die Gewerkschaften haben für Ende September sogar einen Generalstreik angesagt. Aber es scheint doch so, dass nach anfänglicher breiter Kritik die Einsicht in die Notwendigkeit langsam Fuß fasst. Es steht seit gestern Abend fest, dass die Reform im Parlament nächsten Dienstag zumindest eine einfache Mehrheit erhalten wird. Und die größte Oppositionspartei, die sonst in dieser ganzen Krise eigentlich nur sich darauf konzentriert hat, Zapatero möglichst bald zu stürzen, hat heute auch angedeutet, sie könnte sich eine Enthaltung vorstellen. Damit kann man eigentlich davon ausgehen, dass die parlamentarische Hürde geschafft wird und dass auch der immer wieder herbeigeredete Sturz der Regierung Zapatero noch einmal vertagt ist.
Das waren Informationen von Alexander Gschwind. Er war die literarische Stimme Portugals und wurde berühmt mit Romanen wie «Die Stadt der Blinden». Jetzt ist der portugiesische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger José Saramago im Alter von 87 Jahren gestorben. Der überzeugte Kommunist war noch im hohen Alter ein scharfzüngiger Kommentator des Weltgeschehens. Der Nachruf von Literaturredaktor Heini Vogler.
Mit José Saramagos Tod ging ein Allerweltsleben zu Ende. Ausbildung zum Mechaniker, Arbeit in einer Autowerkstatt, Umstieg zum Sozialarbeiter, schließlich Verlagsmitarbeiter, Journalist und Übersetzer. Der spätere Schriftsteller, der es immerhin bis zum Literaturnobelpreis brachte, war aber in erster Linie eines, ein leidenschaftlicher politischer Kopf. Die Demokratie, monierte er, sei nicht durch den Terrorismus oder durch Militärputsche bedroht, nein, die Demokratie sei dadurch in Gefahr, dass die Bürger auch in Demokratien nicht wirklich mitentscheiden könnten, dass die wichtigen Entscheidungen nicht an der Urne, sondern anderswo fielen. So werde die Demokratie von innen ausgehöhlt und
porque é muito difícil continuar a defender que vivemos num sistema democrático quando a única coisa que o cidadão pode fazer é tirar governo e pôr outro.
Wir können nicht behaupten, dass wir in einem demokratischen System leben, wenn das Auswechseln einer Regierung durch eine andere das Einzige ist, was ein Volk machen kann. Der Bürger hat keinen Zugang zu den eigentlichen Gremien der Macht. Und Macht heißt heute wirtschaftliche Macht.
Saramagos Grundinteresse galt der Suche nach Antworten auf Fragen wie: Was macht den Menschen aus? Wie frei ist er in seinen Handlungen? Bis an sein Lebensende hat er einen linken Antiklerikalismus vertreten. Sein letztes Buch »Kain« warf vor einem Jahr in Portugal und Spanien hohe Wellen. Darin rechnete Saramago mit dem Christentum ab, einerseits mit dem biblischen Gott, der Kains Opfer verschmäht und den man zum Brudermord getrieben habe. Andererseits kritisierte Saramago Religion und Amtskirche, die Elend und Unrecht über die Welt gebracht hätten. Der Schriftsteller liebte die trockene Sprache, Worte, die hart sind wie die Erde nach einem mediterranen Sommer. In seinen vielen Romanen beschrieb er die große Kluft zwischen dem einfachen Leben und der komplizierten Existenz in der modernen Welt. Er setzte Prototypen ein, den Maler, den Töpfer, den Blinden, wie in seinem wohl besten Werk Stadt der Blinden. Dieses dreht sich darum, wie sich Menschen in extremen Situationen benehmen. Saramagos Gesamtwerk erzählt von Menschen, die auf der Strecke bleiben, sei es als Opfer von Totalitarismus, Krieg oder Ausbeutung. Und diese Kräfte machten uns Menschen verschieden voneinander. Die Gleichheit, die uns als Menschen verbinde, sei letztlich nicht stark genug, um sich durchzusetzen.
E a igualdade que somos, que efetivamente somos como humanos, não tem força suficiente para impor-se às desigualdades.
José Saramago im Nachruf von Heini Vogler. Jetzt ist es 18.35 Uhr geworden. Wir kommen zum Echo-Dossier. Die Schweizer Anti-Minarett-Initiative ist nur ein Beispiel dafür, wie leicht sich mit der Religion Emotionen schüren lassen. Eine amerikanische Studie zeigt, dass die religiöse Toleranz weltweit abnimmt und das ganz besonders in islamischen Ländern. Das räumt auch der international bekannteste Islamwissenschaftler Tariq Ramadan ein. Der Schweizer, der in Oxford lehrt, hat ägyptische Wurzeln und ist eine Art Popstar der Islamwissenschaft. Er füllt jedenfalls Säle mit Tausenden von Leuten. Und er meint, dass es zwar keine guten Gründe für die Religionskonflikte gäbe, die wieder aufflammten. Es sei aber auch kein Zufall, dass sie gerade jetzt zunehmen. Fredrik Steiger hat Tariq Ramadan getroffen.
Tariq Ramadan ist ein Mann mit einer Mission. Er will die westliche Welt mit dem Islam versöhnen und ist überzeugt, dass das möglich ist.
Aujourd'hui, à travers l'Occident, des millions de femmes et d'hommes de confession musulmane se sont installés, respectent la loi du pays.
Millionen von Musliminnen und Muslimen hätten sich im Westen niedergelassen und sprachlich wie kulturell bestens integriert. Dennoch gibt es trotz aller Anstrengungen und Erfolge nach wie vor massive Religionskonflikte. Das bestreitet der zurzeit an der Universität Oxford lehrende Professor Ramadan nicht.
Je constate au niveau des perceptions en Suisse comme en Europe ou en Occident que des discussions sont tendues, que les controverses.
Die Debatten verliefen heftig, ja verschärften sich gar. Ursachen dafür sieht er mehrere. Das Schweizer Minarettverbot etwa, Gründe in Befürchtungen.
C'est d'abord qu'il y a une vraie peur. Il y a une vraie peur, il y a une méconnaissance de l'islam et une vraie peur, c'est-à-dire l'idée que l'islam est en train de se coloniser.
Vor allem Menschen, die den Islam nicht kennen würden, hätten schlicht Angst, von Fremden kolonisiert zu werden. Auch unter Muslimen sieht er Verhärtungen.
Le premier des facteurs, c'est celui de la globalisation. Et à l'ère de la globalisation, où nos anciens repères ont été mis en cause, c'est-à-dire l'État-nation.
Schuld sei in erster Linie die Globalisierung. Was vertraut war, sei plötzlich in Bewegung geraten. Das führe zu enormer Unsicherheit.
On nourrit simplement des sentiments d'appartenance beaucoup plus prononcés.
Viele sehnten sich daher nach dem Gesicherten, dem Gewohnten. Die Menschen würden konservativer. Problematisch sei, dass viele ihr Heil in einer defensiven, ja reaktionären Auslegung der Religion fänden.
Il faut pas que l'affirmation religieuse soit une réaction. Ce doit être une quête. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe.
Bestärkt würden sie durch Politpopulisten, die die Religion und die berechtigte, grundsätzlich positive Sehnsucht nach Werten und nach dem Spirituellen missbrauchten.
Les partis populistes sont en train de grandir partout. Partout, ils sont en train d'avoir de gagner des élections parce qu'ils jouent sur les peurs.
Weltweit erstarkten populistische Parteien und Bewegungen. Die Medien böten ihnen nur zu gern eine Plattform.
Les informations, c'est pas sur ce qui va bien. Les informations, c'est sur ce qui va mal. Et quand on a un cumul.
Attraktiv sei halt, was schlecht laufe, wo es Konfrontationen gebe. Nun gibt es allerdings nicht wenige, die dem 48-jährigen Ramadan vorwerfen, er sei durchaus nicht nur der Verfechter der Versöhnung, als der er vor westlichem Publikum oder in seinen Gesprächen mit führenden westlichen Politikern auftrete. Er selber, so seine Kritiker, lasse sich etwa von jungen Muslimen in den Banlieues von Lyon als kämpferischer Islamist feiern. Allerdings, Beweise bleiben jene, die das behaupten, meist schuldig. Richtig ist hingegen, dass Ramadan bisweilen konkrete Fragen mit Eloquenz umdribbelt. Deutlich stellt er indes fest, es sei leider eine Tatsache, dass der Mensch zu allem fähig sei, gerade auch zum Schlimmsten, aller Bildung und aller Zivilisation zum Trotz.
Il faut se rendre compte, nous ne sommes à l'abri de rien humainement parlant. C'est-à-dire, on peut avoir des pensées. Encore une fois, quand on regarde l'Europe, on a vu ce qu'a été l'extermination des Juifs dans les années 30 et 40.
Der Holocaust sei das Beispiel dafür. Uralte Rassenkonflikte könnten jederzeit wiederbelebt werden und neu aufflammen. Ramadan glaubt auch nicht, dass der Kampf zwischen den Religionen und vor allem ihren Führern um die Vormachtstellung in der Welt Vergangenheit ist. Selbst 1000 Jahre nach den Kreuzzügen nicht.
Dans l'esprit de certains, c'est une évidence, bien sûr. C'est-à-dire que ça veut rien dire les religions.
Bei allen großen Religionen sehe man dieses Hegemoniestreben. Genau deshalb gäbe es immer wieder Religionskonflikte und gar Kriege.
Dans toutes les religions, vous avez des esprits dogmatiques. Et ceux-ci sont des alliés objectifs de la guerre des religions. Et il faut que les autres, dans leur propre...
Man könne bloß versuchen, dagegen zu halten und aufzuklären. Das beste Mittel sei die Bildung und das stete Bemühen herauszustreichen, welche Chancen Religionen böten, wenn sie vorwärtsgerichtet interpretiert würden, weltoffen, tolerant.
Moi, je pense que c'est ça qu'elle doit être. Je pense que la religion, elle est une, le sens de la vie qui se forme sur un certain nombre de normes et de valeurs, oui. Et je pense que...
Es brauche mehr ethisches Denken, in der Politik wie in der Wirtschaft. Hier unterscheidet nichts die Argumentation des Islamwissenschaftlers Ramadan von jener eines liberal denkenden christlichen Theologen. Das Problem ist, dass beide nicht unbedingt die Mehrheitsströmung in ihrer Religion vertreten. Vielmehr geben oft religiöse Eiferer oder Dogmatiker den Ton an, vom Nahen Osten über Süd- und Südostasien bis in die USA und zum Vatikan.
On instrumentalise la religion et on instrumentalise aussi les représentants religieux, bien sûr, ça arrive tout le temps.
Ständig würden die Religionen für politische Zwecke instrumentalisiert, um Gegensätze zu schaffen, um Hass zu schüren, um Macht zu festigen. Die ersten Opfer seien fast immer die Frauen.
Si on fait un retour à la religion sur la défensive, les premières victimes d'une réaffirmation religieuse défensive, ce seront les femmes.
Dabei habe der Islam durchaus kein Problem mit Frauen. Ein Problem hätten indes manche Muslime, räumt Ramadan ein. Vor allem jene in patriarchalisch geprägten Gesellschaften.
L'Islam n'a aucun problème avec les femmes, mais c'est les musulmans qui en ont.
Allzu oft würden die Chancen, die eine Hinwendung zur Religion böte, zunichte gemacht durch die Art und Weise, wie diese Hinwendung erfolge. Angstvoll, defensiv und rückwärts gerichtet. Solange das so sei, so Tariq Ramadan, bestehe überall in der Welt das Risiko von religiös motivierten Konfrontationen. Das Minarettverbot in der Schweiz sei dafür nur ein Beispiel, verglichen etwa mit Mordfatwas nicht mal ein dramatisches.
Fredrik Steiger. Die wachsende religiöse Intoleranz weltweit und die zunehmenden Religionskonflikte sind auch Thema in der Wochensendung International. Morgen Samstag um 9 Uhr auf DRS2 und am Sonntag nach dem Echo der Zeit um 18.30 Uhr auf DRS1. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Markus Mucklin, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.